Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt. Guten Tag. Der italienische Komponist Giuseppe Verdi nannte sie seine liebste Oper, Macbeth, nach Shakespeare. Obwohl oder weil sie so düster ist, darüber können wir heute nur spekulieren. Die Salzburger Festspiele zeigen Macbeth in der Regie von Krzysztof Walikowski. Wir berichten gleich von der gestrigen Premiere. Ebenfalls in Österreich, in Wien, findet noch bis zum 6. August das internationale Festival Impulstanz statt. Auch dazu ein Bericht. Außerdem schauen wir auf eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Ugo Dossi in Mannheim. Und mit dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewi ein Gespräch zum Thema Freundschaft.
Macbeth is a monster and it's very easy to say it's a monster. But what was Macbeth before? I mean, now we are looking for the past. When we analyze Hitler, we are watching the birth, what did happen, kind, which could like influence the madness later. Here there is no past.
Macbeth ist ein Monster, das kann man einfach sagen. Aber was war Macbeth vorher? Heute schauen wir uns immer die Vergangenheit an, bei Hitler zum Beispiel. Was ist da in der Kindheit passiert? Nur bei Macbeth gibt es keine Vergangenheit. Das sagt der Regisseur Krzysztof Walikowski. Das sind seine Gedanken zu Macbeth. Gestern wurde seine Inszenierung der Verdi-Oper bei den Salzburger Festspielen gezeigt. Und wenn man sich die Spielpläne von Theatern und Opernhäusern der letzten Jahre anschaut, dann ist gerade dieser Stoff erstaunlich oft dabei. Das mag an genau diesen Überlegungen liegen, die sich Walikowski auch gemacht hat. Woher kommt das Böse und ist eine Prophezeiung vielleicht kein Schicksal, sondern eine Handlungsanweisung? Darüber sprechen kann ich mit unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs, der Krzysztof Walikowskis Macbeth-Inszenierung gestern in Salzburg gesehen hat. Macht er sich denn mit dieser Oper, Herr Fuchs, einen Reim auf Putin, den Krieg und unsere Zeit?
Das macht er gar nicht und das wäre auch ungewöhnlich, weil ja Krzysztof Walikowski gerne in Assoziationen denkt und auch inszeniert in großen Räumen und Raumideen und auch immer filmische Elemente einblendet und oft auch so ein bisschen einen Rätselcharakter hat. Das ist hier auch der Fall. Ich muss sagen, dass ich dieses Zitat von Walikowski überhaupt nicht einordnen kann in diese Inszenierung, denn es geht eigentlich überhaupt nicht um Macbeth, es geht um die Lady, die unfruchtbar ist. Das sehen wir sehr deutlich, weil anfangs ein Gynäkologe erscheint und ihr das also testiert, gibt keinen Nachwuchs. Und das bedeutet natürlich auch, dass es keine Nachwuchslinie gibt bezüglich Macht und Herrschaft. Und daraus eigentlich entspinnt sich dieses ganze Geschehen dann. Die Hexen sind ein Chor, das sind ja Damen und Herren mit Augenbinden, also es sind blinde Figuren, die auftauchen dort und das Ganze ist so in einer relativ zeitlosen Gegenwart angesiedelt, wie wir das von vielen seiner Inszenierungen kennen.
Diese zeitlose Gegenwart, die ist, wenn man sich die Bilder auf der Website der Salzburger Festspiele anschaut, doch erstaunlich bunt. Wie geht das zusammen mit dieser düsteren Geschichte?
Ja, das geht, was die Farbdramaturgie betrifft, eher vielleicht noch zusammen, als was meine inhaltlichen Einwände angehen. Also ich habe prinzipiell gar nichts dagegen, wenn jemand seiner eigenen Logik folgt, die wir vielleicht auch gar nicht immer in jedem Punkt entschlüsseln können und müssen. Und eben diese Bildwelt, die da ist, so stark ist, dass ich doch fasziniert bin. Das war aber weitestgehend nicht der Fall. Also es gibt in der Mitte der Bühne, gibt's im großen Festspielhaus, gibt's eine große Bank, die sieht aus wie eine Bank in einem Wartesaal eines Bahnhofs. Die kann dann auch sehr elegant nach vorne gezogen werden oder nach hinten verschwinden. Da ist etwa das Paar, das Unpaar könnte man sagen, oder Antipaar, die Lady und ihr Gatte, die da in großer Entfernung bösartig mal vor sich hin meditieren. Und dann es gibt von links und rechts immer wieder Räume, die hereingezogen werden, neue Spielorte. Es gibt dann mal hinten eine Tribüne. Das gehört somit zum Stärksten, wenn dieses Königspaar sich also ganz auf die diesseitige Macht, weil es eben keine Nachfolger geben wird, konzentriert. Und das Volk im Hintergrund mal enthusiastisch bei einer Party dabei ist und mal also sehr verstört ist, weil es ein Regime der Angst ist. Das sind so starke, auch überzeitliche Bilder. Aber es kommt, wie oft bei Walikowski, Tchaikovsky in eine Ebene hinein. Ein Film von Bernardo Bertolucci wird zitiert. Es gibt aus dem Ödipus-Film von Pasolini dort Zitate. Es wird mit Videomonitoren gearbeitet. Und das Ganze überfrachtet diesen Abend. Er hat übrigens Walikowski Macbeth 2010 schon mal in Brüssel inszeniert. Und wenn man im Internet mal recherchiert, sind es doch ziemlich ähnliche Bilder. Und für Salzburg jetzt, muss ich sagen, ist mein Kernproblem, dass er es horizontal erzählt. Es fehlt ein Zentrum. Wir sind oft nicht fokussiert auf das, was im Stück passiert. Manche Kernmomente passieren irgendwie und sind dann schon wieder verschwunden. Und ich fragte immer, kommt doch eigentlich noch die Szene? Ach, die war ja gerade schon offenkundig. Durch diese große Bühne, wo eben horizontal viel passiert und wo sozusagen die vertikalen, konzentrierten Momente einfach immer wieder fehlen. Und das trübt also sehr für mich die szenische Qualität dieses Abends.
Lady Macbeth, die wird von Asmik Grigorian gesungen. Bei den Salzburger Festspielen hat sie vor 5 Jahren die Salome in Richard Strauss gleichnamiger Oper gespielt. Also auch so eine diabolische Frauenfigur, die sie in letzter Zeit eher nicht gesungen hat. Gelingt ihr das denn diesmal?
Jein, also bis jetzt waren die Debüts von Grigorian ja immer wirklich phänomenal. Hier merkt man, dass sie das mit sehr viel Druck macht, sehr forciert ist immer wieder, anstrengend zum Teil auch. Also man merkt die Anstrengung in ihrer Stimme. Bei der Wahnsinnsarie mit den großen Koloraturen ist sie wirklich total Weltklasse. Aber vorher merkt man eben doch, dass es mühselig ist. Auch der Macbeth von Wladyslaw Solinski ist vielleicht ein bisschen monochrom, aber es ist zumindest technisch sehr gut in einem Rutsch gleichsam gesungen, sehr überzeugend, Jonathan Tittleman als Macduff. Und wir hören mal den Chor jetzt zunächst, dann sage ich noch was zum Dirigenten. Ja, der Wiener Staatsopernchor ist das, der überwiegend schon schön singt. Manchmal gibt es Koordinationsprobleme und da kommen wir schon auf Philippe Jordan, eingesprungen für Franz Welser Möst. Er dirigiert einen oft lauten, schroffen Verdi, aber entscheidende Momente der Partitur werden abgeglättet. Die sind zu wienerisch mit diesen Wiener Philharmonikern, sodass mich dieses Klangkonzept letztlich auch nicht so restlos überzeugt hat.
Jörn Florian Fuchs über Giuseppe Verdis Macbeth bei den Salzburger Festspielen in der Regie von Krzysztof Walikowski. Von Rache und Mord nun zum Thema Freundschaft, denn heute, am 30. Juli, wird der Internationale Tag der Freundschaft gefeiert. Für Wilhelm Busch ein Thema, das auch eine pragmatische Seite hat.
Es ist halt schön, wenn wir die Freunde kommen sehen. Schön ist es ferner, wenn sie bleiben und sich mit uns die Zeit vertreiben. Doch wenn sie schließlich wieder gehen, ist's auch recht schön.
In der Geschichte ist der Stellenwert der Freundschaft oder deren Bewertung durchaus wechselhaft. Bei Homer sind Freunde noch eher Kampfgefährten. Im Laufe der Jahrhunderte kommt dann mehr und mehr das Gefühl dazu, spätestens in der Romantik, die unser Bild von Freundschaft heute eigentlich immer noch prägt. Und auch wenn der Begriff vielleicht etwas verwässert ist, wenn man auf Facebook oder Instagram 3000 Freunde oder mehr hat. Die Philosophin Hannah Arendt, die ihre Freundschaften sehr gepflegt hat, auch die belasteten, die bat ihren ersten Ehemann Günther Anders, von dem sie längst geschieden war, in einem Brief einmal, schreib doch mal Hard Facts über dich. Und vielleicht ist es das, was eine Freundschaft auch aushalten muss, harte Fakten. Darüber gesprochen habe ich mit dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewi, Inhaber der Ludwig-Börne-Professur an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ich habe ihn gefragt, ob Hannah Arendt recht hatte.
Freundschaft ist etwas, das ist ein Satz von Jacques Derrida, man liebt, ohne zuvor geliebt worden zu sein. Das heißt, es hat etwas Unbedingtes, sie geben etwas und sind nicht darauf erpicht oder darauf angewiesen bei einer Freundschaft, dass sie etwas zurückbekommen. Das ist das Unbedingte. Ja, wir denken uns Freundschaft immer als etwas, als eine Seelenverwandtschaft, als eine tolle Harmonie. Aber zu Beginn, wenn sich Freundschaften bilden, und das kennt ja jede Hörerin und jeder Hörer, ist man immer etwas unsicher. Kriege ich etwas? Gebe ich nicht zu viel? Und deswegen finde ich diesen Satz von Jacques Derrida, man liebt, ohne zuvor geliebt worden zu sein, eigentlich die beste Beschreibung oder Definition einer Freundschaft. Eine Freundschaft, wenn man nochmal generell ist, ist eben eine eigene Form, ja meistens der Zweierbeziehung, es können auch Freundesgruppen geben, die eben nicht auf Verwandtschaft beruht, da ist man hineingeboren und kann gar nichts machen, sondern sie ist eine freie Wahl. Sie hat auch nichts oder jedenfalls nichts direkt mit einer erotischen Beziehung zu tun, weil sie eben keine solche ist. Und sie ist eben auch keine, wie wir gerade gesagt haben, Geschäftsfreundschaft oder auch keine Parteifreundschaft, weil sie nicht ein Ziel hat. Eine Freundschaft hat nichts außer sich selbst.
Es gibt ja möglicherweise einen Unterschied zwischen privater Freundschaft und einer Freundschaft, sagen wir, zwischen zwei Staaten oder ja. Freundschaft zwischen Kulturen. Und die zwischen Staaten, das haben wir ja kürzlich auch in Potsdam gesehen, die muss durchaus auch inszeniert werden, als Emmanuel Macron, der französische Präsident, und Bundeskanzler Olaf Scholz sich da sehr wirkungsvoll inszeniert haben in ihrer Freundschaft. Das war sicherlich irgendwie auch nötig, weil die deutsch-französische Freundschaft durchaus, sagen wir, ein paar rumpelige Jahre hinter sich hat oder Monate. Wie wichtig ist die Inszenierung von Freundschaft?
Ja, die Freundschaft braucht Rituale, Freundschaft braucht Bestätigendes, sonst fragt man sich immer, gibt es die noch? Die deutsch-französische Freundschaft ist ein ganz wunderbares Exempel für eine kollektive Befreundung. Ob das schon eine Freundschaft ist, fragt sich eben. Zwischen Kollektiven, zwischen Staaten, zwischen Nationen, und zwar solchen, die unglaublich verfeindet waren. Es wurde gesprochen von einer Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich, die über ein Jahrhundert wirksam war oder vielleicht noch tiefer zurückreicht. Also hier haben wir mal den Ausnahmefall, dass eine persönliche Beziehung, die Freundschaft zunächst einmal immer ist, sich dann sozusagen in eine kollektive Freundschaft verwandelt hat. Und zwar worüber? Indem sich Städtepartnerschaften bildeten, wo sich dann Leute begegneten, die sich wechselseitig besucht haben und die sich dann möglicherweise auch ein Stück angefreundet haben. Und das war immer das, was Hannah Arendt meinte mit Freundschaft. Die Hannah Arendt hat immer von einer Politik der Freundschaft gesprochen. Das heißt, sie hat gesagt, eigentlich können politische Beziehungen nicht auf Brüderlichkeit, wie es die Französische Revolution immer gesagt hat, beruhen, sondern die müssen eigentlich auf Freundschaft beruhen. Das heißt, die nehmen Elemente der Freundschaft, wo man sich tatsächlich dann auch als Bürger einer Republik begreift, die sich freundlich verbunden sind, nehmen sie von der individuellen in die kollektive Ebene. Das war natürlich eine Utopie, wenn Sie sich die Wirklichkeit unserer Welt anschauen. Aber hier ist einmal der Versuch gemacht worden, das ins Politische zu wenden. Gleichwohl haben wir, weil ja immer wieder nach Politikerfreundschaften gefragt wird, in der Politik sehr wenige Freundschaften. Also das Standardbeispiel, was immer angeführt wird, ist die Fraktionsvorsitzenden der SPD und der CDU in der Zeit der Großen Koalition, glaube ich, als dann Volker Kauder und Peter Struck sich dann auch befreundet haben, wie sie in ihren Erinnerungen auch immer wieder kundgetan haben. Aber das ist ja die Ausnahme von der Regel. Freundschaften sind in der Regel, Parteifreundschaften, Politikfreundschaften sind in der Regel, dienen dem gemeinsamen Machterwerb und sind unglaublich zerbrechlich, wie man an diesem berühmten Trio Rudolf Scharping, Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine gesehen hat.
Ich will zum Schluss, Herr Leggevi, doch noch einmal auf die private Freundschaft zu sprechen kommen und welche gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür eigentlich gegeben sein müssen. Denn wenn wir in die Geschichte schauen, dann können wir natürlich schon lernen, dass legendäre Freundschaften eigentlich immer komplizierte Freundschaften waren. Mhm. Also zum Beispiel Goethe und Schiller, Lennon und McCartney, von mir aus auch Ernie und Bert. Aber die Frage ist, inwiefern sozusagen auf gesellschaftlicher Ebene diese komplizierte Freundschaft eigentlich noch möglich ist, wo der Streit gar nicht mehr so einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat, sondern eher die Meinung.
Ja, das ist richtig. Eine Freundschaft hält Streit aus. Das ist das Konstitutive. Man wendet sich von einer Freundin nicht deswegen ab, weil man unterschiedlicher Meinung ist. Man kennt immer wieder die Enttäuschung, wenn ein Freund, eine Freundin zum Beispiel zu einem Film oder zu einer politischen Frage oder zur Pandemie oder dergleichen eine andere Einstellung hat. Das kann Freundschaften tatsächlich zerstören, aber eigentlich sind Freundschaften davon unbenommen. Das heißt, man akzeptiert es und streitet sich im besten Sinne, um diesen Dissens dann auch irgendwie beizulegen. Das ist ideal. Das zeigt aber, dass Freundschaften immer sehr prekär sind. Die haben ein gewisses Element immer der Vorläufigkeit. Sie können sogar an nichtigem Anlass scheitern. Sie sind eigentlich auf Unendlichkeit programmiert, aber sie können keine festen Erwartungen haben, wie man das zum Beispiel in einem Vertrag niederlegt. Und genau in dieser episodischen ja, wenn man so will, Unabgeschlossenheit liegt das große Potenzial von Freundschaften, weil sie sich ja immer weiterentwickeln. Die haben Überschüsse, die halten Überraschungen bereit und dadurch werden sie auch nie langweilig. Und wenn sie langweilig werden, können sie auch wirklich ausdörren und ins Leere laufen. Also das ist das Wesen von Freundschaft, ist genau dieses Fluide, dieses Fragile, was Freundschaften haben können, nicht wahr?
Der Politikwissenschaftler Klaus Leggevi über Freundschaft und Bedingungslosigkeit am Tag der Freundschaft, der heute begangen wird. Wenn man so will, hat sich der Künstler Ugo Dossi mit dem Thema Freundschaft in seinen sogenannten Resonanzarbeiten auch beschäftigt. Verfremdete Bilder von Buddha oder der Medusa, die für Gefühlslagen stehen, die sich über die Bilder auf den Betrachter übertragen. Worum die Kunst des knapp 80-jährigen Künstlers kreist, das ist allerdings gar nicht so einfach zu sagen, zumindest auf der ästhetischen Ebene. Dossi interessiert sich für das Nicht-Sichtbare, für Telepathie, Orakel, Schwingungen. Das Museum Peter und Traudel Engelhornhaus, das zu den Reichs-Engelhorn-Museen in Mannheim gehört, hat gerade eine Ugo Dossi-Ausstellung mit dem Titel Zeichen und Wunder eröffnet. Christiane Vielhaber hat sie gesehen. Was ist das denn für eine Ästhetik? Was für eine Formsprache der Zeichen und Wunder?
Es sind ganz einfache Zeichen. Es sind wie Kinderzeichnungen oder wie so ein Rebus. Oder man kann das ganz klar erkennen und kann es auch benennen. Aber wenn ich jetzt Ihnen so eine Zeichnung zeigen würde und sage, was denken Sie dabei, was fühlen Sie dabei, was verbinden Sie damit? Und dann kommen bei Ihnen lauter innere Bilder. Sie sehen einen Stern und dann denken Sie vielleicht, wie Sie als Kind Sterne gesehen haben. Das war bei ihm der Auslöser. Als Kind hat er in den Sternenhimmel geguckt. Das kennen wir alle. Dass man hinguckt und dieses Unendliche, was man nicht begreifen kann, was man auch nicht sichtbar machen kann. Denn was wir sehen, Sterne, das sind ja nicht wirkliche Sterne. Und so geht das mit diesen ganzen Zeichen. Und er hat daraus eine Art Alphabet, das sind Archäogramme, 28 Bilder, wie so Karten, wie bei Bilderlotto, wie bei so einem Kind. Und dann gehen Sie an diesen Karten vorbei und dann sehen Sie ein Skarabäus, dann sehen Sie ein Auge, dann sehen Sie zum Beispiel zwei Beine, wie man das so von Kopffüßlern aus der Kunst kennt. Und dann ist es ja, was machen die Beine? Kommen die oder gehen die? Sie sehen eine Treppe. Geht man darauf oder geht man darunter?
Also er macht sich im Prinzip eigentlich so seinen eigenen Reim ohne Wissenschaft, ohne, sagen wir mal, äußere Erklärungsversuche, sondern das sind rein subjektive Erklärungsversuche.
Das ist rein subjektiv, also nicht wissenschaftlich, aber er ist ein Alchemist. Und was ich nicht wusste, die Ausstellung wird kuratiert nicht von einer Kunsthistorikerin, sondern sie ist Altägyptologin und gehört zum Museum, was gegenüber liegt mit einer dieser ägyptischen Abteilung, wo natürlich lauter Platten mit Hieroglyphen sind. Und die geht ganz anders damit um. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, er ist ein Alchemist. Und woher kommt der Begriff Alchemie? Der kommt aus Al-Kemira und heißt die Kunst aus Kemet. Und das nannten die Araber die Kunst aus Ägypten. Also da ist schon die Alchemie mit drin. Und dann sind so lauter, wir würden sagen, Teekesselchen. Man hat eine Bank. Ich dachte eben, bei dem ersten Beitrag kam mir in der Mitte auf dem Bühnenbild stand eine Bank. Ja, was ist das für eine Bank? Eine Bank, wo man Geld holt oder eine Bank, auf der man sitzt? Und bei den Hieroglyphen, das weiß man heute, ist am Ende des Wortes, da gibt es kein Und und kein Nacheinander, ist ein Zeichen. Und dann weiß man, welche Bank gemeint ist. Und so geht das. Kennen Sie die Kleinsche Flasche? Ich habe noch nie
die
was.
Die Kleinsche Flasche?
Die Kleinsche Flasche. Und das ist in einer Vitrine, liegen drei Fiolen, das sieht aus wie aus einem Labor und die eine Flasche geht mit dem Hals in die andere Flasche über. Und Sie wissen gar nicht, wo ist Anfang und wo ist Ende. Die wurde von einem deutschen Physiker klein Ende des 19. Jahrhunderts erfunden. Und das ist eine Fläche, die man nicht sichtbar zeigen kann. Also was da so passiert. Und so ist diese Ausstellung voll davon. Oder Sie kennen doch diese Vexierspiele. Sie sehen eine Vase. Und wenn Sie genauer hingucken, rechts und links diese Vase, dieser Baluster hat so Einschnitte und plötzlich erkennen Sie ein Profil. Und dann sind das zwei gleiche Profile. Und dann erkennen Sie zum Beispiel einmal Kleopatra, dann erkennen Sie ihn aber selbst. Und wenn Sie an der Wand durchgucken, hinten ist eine große Zeichnung, dann ist er so nebeneinander gezeichnet. Und das ist eben immer die eine Seite und die andere Seite. Alles auf der Welt hat zwei Seiten und aus zwei Dingen kann etwas Neues entstehen. Und dann hat das zum Beispiel auch was mit Liebe und Sexualität und das Vorletzte, was sie ja eben hatten, mit Freundschaft zu tun.
Ja, aber was ich interessant finde, ist, weil es, Sie sagen, alles hat zwei Seiten. Es sind ja auch offenbar sehr vieldeutige Werke, die er ausstellt, was ja ein bisschen anachronistisch ist, weil ganz oft gehen wir mittlerweile in Ausstellungen, wo wir alles sehr genau erklärt bekommen und alles so eins zu eins sozusagen so verstanden werden muss. Also wie anachronistisch ist Ugo Dossi eigentlich?
Überhaupt nicht. Und dann gibt es unten einen großen Saal, da habe ich gedacht, oh Gott, das nicht mit mir. Ein ganz großer leerer Saal und dann musste ich so eine Brille aufsetzen, habe ich noch nie aufgehabt. Und dann kommt eine virtuelle Realität. Dann hat mir die Kuratorin gesagt, da kommt jetzt ein großer Stein mit lauter Hieroglyphen, mit einer Scheintür und durch diese Scheintür können Sie durchgehen und dann können Sie immer weitergehen und immer weitergehen. Und ich habe angefangen, ich gehe auf diesen Stein zu und plötzlich tauchen vor mir so Hände auf, die aber nicht meine Hände sind. Und die gehen an diesen Stein ran und dann sehe ich so links, da steht wieder so eine Vase mit so einem Profil. Ich konnte da nicht weiter. Ich war nicht fähig, da durchzugehen. Und dann bin ich aber in die altägyptische Sammlung mit der Kuratorin noch schnell auf der anderen Straßenseite. Und da ist so eine Scheintür, die die Ägypter benutzt haben, wie bei uns auch. Man macht das Fenster zu, wenn jemand stirbt und dann kann die Seele raus. Und da war dann eben dahinter die Seele. Insofern ist das eine sehr einfache und eine unglaubliche, lehrreiche Ausstellung voller Wunder.
Christiane Vielhaber über Ugo Dossi in Mannheim im Museum Peter und Traudl Engelhornhaus. Seit knapp 40 Jahren gibt es das Impulstanz Vienna International Dance Festival in Wien. Es gehört mittlerweile zu den bedeutendsten Festivals für zeitgenössischen Tanz und Performance weltweit. 4 Wochen lang, noch bis zum 6. August, sind 54 Produktionen zu sehen, davon 15 Uraufführungen. Dazu gibt es 200 Workshops zu zeitgenössischem Tanz. Die Aufführungsorte sind so vielfältig wie die Stücke, wahlweise auf großen Tanzbühnen oder in unrenovierten alten Stadtpalästen. Für uns hat sich Wiebke Hüster in Wien umgesehen.
Nur einmal feierte die Tanzcommunity in Wien bereits vor der Vorstellung wild im Foyer. Und eine Parade festlich gekleideter queerer Zuschauer machte im Odeon schon Party beim Warten. Der Jubel im Anschluss an Laps and the Scarlet Sun, das Duett des in Finnland geborenen non-binären Choreografen Lau Lucarila mit dem in Rom geborenen, aber seit langem in Wien lebenden Tänzer-Choreografen Luca Bonamore, war groß. In seiner Biografie im Programmheft steht, er interessiere sich für Glitzerperücken und die Verbindungen zwischen verschiedenen Künsten und sei zunächst in queeren Techno-Clubs aufgetreten. Nun hier erscheinen die beiden vor der riesigen Fotografie einer Rose. Sie tragen Sneakers, Socken und Tangas und viel nackte, schweißglänzende Haut. Sie halten, tragen, jagen und bedrängen einander, liebevoll noch, wenn es brutal und anstrengend wird. Es ist eine Art im Dunkeln spielendes, sehr sexuell konnotiertes und sehr gekonnt getanztes Duett der beiden. Subtiler und einfach viel sanfter geht es in dem Duett der beiden jungen schwarzen Frauen Maga Alferau und Mariana Benenge zu. Lounge heißt ihr so schöner wie expliziter Tanz, den sie als lesbisches Lapdance-Duett verstanden wissen möchten. Alferau hat 4 Jahre am hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin studiert und 2021 ihren Bachelor in Tanz, Kontext und Choreografie absolviert. In ihrer Arbeit mit Mariana Benenge kommen Einflüsse der afrikanischen Diaspora in Lissabon und Paris zusammen. Anfangs lehnt sich am Boden sitzend eine mit dem Rücken an Bauch und Brüste der anderen. Wenn sie sich vom Boden wegbewegen und auf alle Viere kommen, hören die Becken kaum mehr auf zu kreisen, in jener provokativen, erotischen Art, die aus dem weiblich selbstbestimmten Twerking kommt. Sowohl Lucarillas als auch Alferaos Duett leben von der nächtlich intimen Inszenierung zweier Körper, die sich mit sich selbst beschäftigen und diese physisch-emotionale Begegnung mit dem anderen ausstellen, sozusagen selbstbewusst öffentlich machen. Das ist sehr legitim und auch gut zu sehen. Es ist auch choreografisch interessant, die Einflüsse verschiedener Bewegungshintergründe zu etwas Neuem verschmelzen zu sehen. Nach dem Hip-Hop, vor allem dem Breaking und dem Voguing, ist das bestimmt der nächste sehr wichtige Einfluss auf den zeitgenössischen Bühnentanz. Solche jungen Choreografen zu finden und zu zeigen, ist ein Talent und ein Verdienst von Festivaldirektor Karl Regensburger und seinem Team. Er kann auf viele Entscheidungen stolz sein. Wenn er dieses Jahr Trajal Harrell gleich mit 3 Stücken präsentiert, kann er darauf verweisen, den schwarzen amerikanischen Voguing-Choreografen bereits 2011 zum ersten Mal in Wien präsentiert zu haben. Die Wiener Aufführungen in dieser Ausgabe werden Klassiker des zeitgenössischen Tanzes im 21. Jahrhundert werden, das ist sicher. Neben dem Keith Jarrett-Stück The Köln Concert handelt es sich um das großartige Monkey Off My Back or The Cat's Meow. Es spielt auf einem Piet Mondrian-haften Tanzteppich in Weiß, Gelb und Rot mit schwarzen Linien. In der Mitte stehen die weißen Sofas der klassischen Moderne. Dieses Rechteck einer weiß-dominierten Kunstgeschichte umschreitet Harrells ethnisch gemischtes, tolles Ensemble in seinen fantastischen Kostümentwürfen wie bei einer hypnotischen Modenschau mit Gruppenchoreografien dazwischen. Sie lädt ein eklektischer Musikmix emotional zusätzlich auf. Harrell sagt, indem er durch dieses riesige Bühnenbild streift, er sei wie zu Hause dort und somit seien wir, die an den Längsseiten sitzenden Zuschauer, wie bei ihm zu Hause. So fühlt es sich auch an. Unvorstellbar entspannt, emotional intim ist es, seine expressionistischen, befreienden Tänze zu sehen, seine Playlist zu hören. Man kann Tanz auch als Versuch begreifen, eine geradezu heilende Nähe herzustellen.
Wiebke Hüster über das Impulstanzfestival in Wien. Lange wurde darüber diskutiert, wohin die Nürnberger Staatsoper umzieht. Das Aus, also eine Ausweichspielstätte bekommt. Jetzt ist es entschieden, dazu mehr jetzt in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, im letzten Jahr hat man sich für einen nicht gerade unumstrittenen Ort entschieden, den Innenhof der Kongresshalle, die einst von den Nazis errichtet worden war. Nicht jeder ist davon begeistert, künftig Opern- und Ballettinszenierungen in einem Überbleibsel von Hitlers Herrschaftsarchitektur zu zeigen, Kulturstaatsministerin Claudia Roth aber schon. Sie sieht die Oper langfristig gleich ganz in diesem, wie sie findet, Wahnsinnsort am Reichsparteitagsgelände. Wenn das funktioniert, sagte sie den Nürnberger Nachrichten, dann sei das ein Sieg der demokratischen Kultur. Kultur Kahlschlag beim Bayerischen Rundfunk. So titelte am Wochenende die Münchner Abendzeitung. Gemeint sind mögliche Kürzungen bei den Kulturprogrammen, etwa bei Formaten wie dem Büchermagazin und dem Kulturjournal. Der Bayerische Rundfunk dagegen betont, es gehe nicht um Streichungen, sondern um eine Transformation ins Digitale. Der PEN Deutschland wirft dem Sender vor, wöchentlich 7 Stunden Sendezeit in der Kultur kürzen zu wollen. Diese Streichungen gefährdeten aber die ohnehin oft prekäre Lebensgrundlage seiner Mitglieder. Und weiter heißt es, wer Kulturangebote drastisch kürzt, erschwert damit auch den Zugang zu Fakten und zur Vielfalt der Argumente. In Hollywood sind die Fronten zwischen den Studios einerseits und Schauspielerinnen und Drehbuchautoren andererseits verhärtet. Der Streik geht weiter.
We will not be having our jobs taken away and giving to robots.
Jobs sollten nicht an Roboter vergeben werden, so Schauspieler Bryan Cranston, Hauptdarsteller der preisgekrönten Serie Breaking Bad. Und er meint damit die künstliche Intelligenz, gegen deren Einsatz sich ein Teil des Protests richtet. Wegen des Streiks sind nun schon einige Filmstarts verschoben worden. Etwa der Film White Birds mit Helen Mirren oder die Fortsetzung von Dirty Dancing. Auch der Kinostart des Blockbusters Dune könnte ins Jahr 2024 verschoben werden. Und aktuell gibt es Signale, dass auch die Verleihung der Emmy Awards nicht wie geplant im Herbst stattfinden wird. Musik führt zu moralischer Verdorbenheit. Das glauben jedenfalls die Taliban. Deshalb haben sie jetzt Musikinstrumente beschlagnahmt und auf einem Scheiterhaufen verbrannt. So gingen am Wochenende Gitarren, Trommeln, ein Harmonium, insgesamt Instrumente im Wert von mehreren 100 Euro in Flammen auf. Der portugiesische Streetart-Künstler Arturo Bordalo findet es vor dem Hintergrund der Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche falsch, den Weltjugendtag in Lissabon mit staatlichen Geldern zu finanzieren. Dagegen protestierte er mit einer Aktion. Er rollte einen Teppich in der Optik von 500-Euro-Scheinen vor einer Bühne für Papstgottesdienste aus. Die Aktion postete er auf Instagram. Und genauso machte das wenige Tage später der Bürgermeister von Lissabon mit seiner Gegenaktion. Er legte für sein Video eine Fußmatte mit dem Aufdruck Willkommen in verschiedenen Sprachen vor die gleiche Bühne. Teppich gegen Fußmatte, Debattenkultur im Videoclip-Format eben.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft hat den Putschisten im Niger ein Ultimatum gestellt. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Josephine Schulz. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.